Apostelgeschichte 16. Ich lese einen Auszug ab Vers 6 bis 10. Konrad Staub wird uns da die Bibelarbeit halten und auch weitere Verse dazu noch lesen oder erzählen. Apostelgeschichte 16 ab Vers 6. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber bis nach Mysen gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysen und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses klare Bekenntnis in diesem Text. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein ganzes Haus. Dieses Rettungsprogramm gilt auch uns heute noch, bis der Letzte zum Leib des Christus hinzugekommen ist. Führe du es aus. Und wir fragen uns, warum Paulus und Silas bis Mitternacht gebraucht haben, um dich zu loben. Waren sie so mit sich beschäftigt oder haderten sie mit ihrem Schicksal? So bitten wir dich um einen Lobpreis in unserem Leben. Wir möchten dir danken und dich bitten und dir die Ehre geben. Wir möchten dir und dem Vater alle Ehre geben. Du bist der Herr, der Anbetungswürdige. Du hast alles in den Händen. Wir bitten dich jetzt für Konrad Straub, dass er uns dein Wort in Vollmacht sagen kann. Gebrauche du ihn als dein Werkzeug. Amen.
Das ist ja eine wundersame Geschichte, wie diese Missionsreise angefangen hat. Also die beiden, die hatten ja keinen Zweifel daran, dass sie geführt werden durch den Heiligen Geist. Die war schon am Anfang, da erlebten sie es ganz offensichtlich, dass zweimal der Geist Gottes ihnen gesagt hat, es geht nicht hier lang, nicht hier lang. Und sie waren doch so hinterher, dass ihnen der Geist Gottes nun sagt, wo es lang geht. Sie waren vorher schon sehr mit dem Gedanken beschäftigt, wo geht's hin, wie sollen wir uns das vorstellen. Und nun sagt der Geist Gottes, nein. Und sagt noch einmal, nein. Es ist ja oft so, dass der Geist Gottes oft in unserem Leben gar nicht so ganz klare Perspektiven gibt, sondern sehr vieles uns selber überlässt. Aber dann, wenn wir den Weg gehen, werden wir plötzlich entdecken, der Herr ist wunderbar, wie er sich offenbart. Und das ist hier der Scopus, der eigentliche Inhalt der Geschichte. Also da werden die beiden natürlich zunächst einmal irritiert gewesen sein. Nicht? Die werden sich gesagt haben, Herr, wenn du uns also hier in diese Gegenden, in diese zwei Richtungen nicht haben willst, dann musst du uns schon sagen, wo du uns nun wirklich konkret haben willst. Und das ist dann auch geschehen. Als sie dann in Troas waren, da hat ihnen der Geist Gottes eine ganz klare Antwort gegeben. Dem Paulus erschien dann im Traum ein Mann, der ihn gewunken hat, hinüber und gesagt hat, komm doch zu uns nach Mazedonien. Wir brauchen dich in Mazedonien. Und das war natürlich ein Wort, nicht wahr? Da kann man dann richtig losziehen, wenn man das nun so ganz konkret als eine Vision, die Zweifelsohne von Gott gekommen ist, wenn man die bekommen hat, dann weiß man, jetzt kann uns niemand mehr hindern. Paulus und Silas hatten also Großalarm gemacht am anderen Morgen, hatten gesagt, jetzt geht's los. Und dann heißt es, wir versuchten sofort, nach Mazedonien abzufahren und hatten die volle Gewissheit, dass der Herr uns gerufen habe, den Menschen dort das Evangelium zu verkündigen. Am Anfang war dann noch der Lukas und der Thomas dabei, die wollten ja dann auch mit und die haben aber dann eine andere Missionsreise genommen. Die Bibel sagt nicht genau, nichts mehr dann darüber, wie das ihnen ergangen ist. Paulus und Silas haben sich dann aber ganz auf ihre Vision verlassen und sich gefragt, wo sie dann losgezogen sind, wo will uns jetzt der Geist Gottes haben? Ganz konkret, wenn wir jetzt diese Route einschlagen Richtung Mazedonien, also Richtung Griechenland, wo will er uns dann ganz konkret haben? Wer könnte nun dieser Mazedonier sein, der uns da mit seinen sehnsüchtigen Augen hinübergewunken hat? Und so stelle ich mir vor, nicht wahr, dass dann bei jedem Passagier, sie sind dann mit dem Schiff, sind sie dann hinübergefahren, haben sie dann gedacht, könnte das vielleicht der sein, könnte das jener sein, hat der dieselbe Stimme, hat der vor allen Dingen auch dieselben sehnsüchtigen Augen, die wir gesehen haben, wer könnte sein, der Herr muss uns doch jetzt auch ins Detail hineinführen. Und dann haben sie dann wahrscheinlich ihn gefragt, haben gesagt, beim Segelhissen können wir euch helfen. Und die werden dann gesagt haben, ach, wir sind ein eingespieltes Team, wir brauchen keine Hilfe, wir danken aber vielmals. Und da sind sie wieder abgewiesen worden. Und dann denke ich, beim Servicepersonal war das ganz ähnlich, haben sie gedacht, dürfen wir euch mal stören? Dann haben sie gedacht, ja, arbeiten Sie denn hier im Service? Nein, wir wollten einfach mal bei euch sein, wir wollten euch auch was erzählen, was Wichtiges. Ach, wenn Sie nicht zum Service gehören, dann haben Sie hier keinen Zutritt. So muss es doch gewesen sein. Also sie waren überall, wo sie versuchten, Anschluss zu finden, war das zunächst einmal gar nicht gelungen. Sie wussten sich nach Mazedonien berufen, aber jetzt, wo sie den Mann suchen, hält er sich beharrlich verborgen. Also Eigenart in dieser Geschichte. Also wird uns sicher der Mazedonier wird, oder die Mazedonier, die werden uns sicher in Philippi erwarten. Das ist ja so ein bisschen das Zentrum damals gewesen. Aber die Männer in Philippi, die interessierten sich für alles, nur nicht für Gott. Also das war eine Missionscrew, die sich dann fast verschaukelt fühlen musste mit ihrer Mission. Wenn sie nicht gewusst hätten, es war Gott, wir haben hier eine wichtige Information von Gott bekommen, dann hätten sie sich verschaukelt gefühlt. Und dann haben sie dann gedacht, ein kleiner Hoffnungsschimmer, der besteht ja dann in diesem Stoffatelier von der Lydia. Gott hat ihnen dann die Lydia gezeigt. Das war eine Frau, die ganz offen war fürs Evangelium. Und da haben sie dann übernachtet, da konnten sie dann von da aus, nehme ich an, so sternförmig hinausgehen und gucken, wo sich dann diese Verheißung erfüllen soll. Die Frage war aber dann, wo ist denn nun dieser Mazedonier? Paulus hat in seinen Augen doch gesehen, wie ernst es ihm war und er hat es doch angekündigt. Also wo immer sie hinkam, der Mann war einfach nicht da. Und wie oft werden sie gebetet haben und gesagt haben, Herr, diese starke Vision von dir, dieser Hinweis, warum hast du uns das gegeben und es tut sich nichts? Keine Gespräche, keine Fragen, ja nicht einmal Anzeichen dafür gibt es. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ob du auch schon mal so in so einer ähnlichen Situation warst, wo du ganz genau wusstest, der Herr will jetzt, dass ich dieses oder jenes mache, dass ich diesen Weg gehe, dass ich diesen Besuch mache, dass ich dieses Programm übernehme. Und es ging irgendwie schief. Es ging nicht so, wie du dir eigentlich am Anfang versprochen hast. Und so ist es den beiden hier ergangen. Also mit großer Energie sind sie in ihre von Gott gegebene Verheißung hineingegangen. Mit großer Freude, großer Energie. Und jetzt stehen sie da in Mazedonien, also musst du dir vorstellen, in dieser Stadt, in diesem Zentrum, nicht wahr? Ja, wie bestellt, und nicht abgeholt. Das haben doch viele so empfunden, als sie Gottes Versprechungen vertrauten. Und das ist eigentlich mein Thema, was mir ganz wichtig ist, dass wir auch verstehen, dass Gott, wenn er uns führt und wenn wir wissen, dass er uns führt, dass es manchmal nicht so geht, wie wir dann das, was uns Gott gesagt hat, was uns Gott aufs Herz gelegt hat, dass uns das nicht so in Erfüllung geht, wie wir das uns geplant haben. Da gibt es ja nun viele Beispiele in der Schrift. Das eines der bekanntesten Beispiele ist ja von Abraham, der dann auch diese wunderbare Verheißung von Gott bekommen hat. Gott hat ihn mal hinausgeführt ins Freie und hat gesagt: Abraham, jetzt schau mal nach oben. Jetzt gucke mal diese Punkte da am Himmel, nicht wahr? Da hat man ja noch die Sterne gesehen im Gegensatz zu heute. Und jetzt schau dir das mal an, nicht wahr? So werden deine Nachkommen einmal sein. Und der Abraham, der hat sich gefreut, nicht wahr? Und hat dann gewartet, nicht wahr? Und er ist alt geworden. Die Sarah ist alt geworden. Beide sind schrumpelig geworden. Und nichts hat sich erfüllt. Dann hat dann Abraham gedacht, ich muss da Gott nachhelfen. Und wir kennen ja die Geschichte, wie das denn gegangen ist. Also die Verheißung Gottes wollte er passend machen, weil er gedacht hat, das wird sich einfach nicht erfüllen, wenn ich nicht nachhelfe. Und das ist etwas sehr Ernstes, dass wir in solch einer Situation nicht meinen, wir müssen jetzt mit eigener Initiative oder mit falscher Initiative nachhelfen. Wenn Gott uns etwas aufs Herz gelegt hat und wir das ganz aufrichtig wollen, dann dürfen wir auch wissen, der Herr wird mit dieser Sache zum Ziel kommen. Anders, als ich es vielleicht geplant habe. Also diese innere Zerreißprobe, die gehört zur Schule des Glaubens. Nicht wahr, wenn das nicht so wäre, müssen wir uns mal vorstellen, wie wollen wir dann das Vertrauen in Gottes Gegenwart lernen? Wir können ja Gottes Vertrauen nur dann lernen, wenn eben manches im Leben nicht so funktioniert, wie wir das vorgestellt haben. Also vor der Erfüllung der Verheißung kommst du dann so bedrängt vor, dass du meinst, du müsstest durch ein Nadelöhr hindurch. Das sind große Gestalten, kannten das. Trotz ihrem großen Glauben haben sie dann eben versucht, irgendwie mit ihrer eigenen Vorstellung zurechtzukommen. Und hier auch, die beiden sind losgezogen, haben genau das getan, was Gott gesagt hat, und es tut sich nichts. Überall war Sendepause. Also das muss ja einem vorkommen, nicht wahr? Wieso bei einem Hochstapler, der dir alles verspricht, und wenn du dann auf ihn zukommst und seine Versprechungen einlösen willst, ist er nicht mehr da. Und so war das in Philippi. Überall, wo Paulus hinkommt, war Fehleinsage. Und Gott hat ganz genau das gewusst. Er hat gewusst, wie diese Missionsreise verlaufen wird, die beiden jetzt unternehmen. Aber er hat sie hingeschickt. Und nicht nur das. Gott hat auch gewusst, dass dann das Tummelfeld des Teufels jetzt dann da entsteht, wo eben diese Lücke da ist. Wo die beiden immer gewartet haben, wann wird sich Gott zeigen. Nicht? In Philippi haben sie dann, wo sie durch Philippi gezogen sind, durch dieses Zentrum gezogen sind, da haben sie ja verkündigt, nicht wahr? Haben die Botschaft Gottes verkündigt, direkt unter die Menschen gebracht. Und da hat sich ja dann so eine Frau, hat sich dann an die Fersen dieser beiden gesetzt und hat immerzu dasselbe gerufen, nicht wahr? Diese Crew, die ist vom lebendigen Gott, die euch das Heil verkündigen. Nicht, das war ja eine wunderbare Werbeaktion. Nicht? Das war sehr, sehr massiv, nicht wahr? Die haben einfach gehört, wie die Frau das gesagt hat. Sie hat's laut gesagt und sie hat das plakativ den Menschen gesagt, nicht wahr? Und trotzdem hat Paulus gewusst, das ist jetzt ein Angebot aus der anderen Seite, um nicht zu sagen, ein Angebot aus der Geisterwelt. Und dann hat Paulus sich ja gegen diese Frau gerichtet und hat gesagt, nicht mit uns, fahr aus dieser Frau aus, du falscher Geist. Also Paulus hat um diese Not gewusst, dass sozusagen die Geisterwelt, die böse Geisterwelt, die hat sich jetzt an die beiden heranmachen wollen, weil eben diese Lücke entstanden ist, weil sich das nicht gleich erfüllt hat, was sie sich vorgestellt hat, wie Gott handeln müsste. Und noch am selben Tag heißt es dann hier, gab es deswegen einen großen Tumult in der Stadt, sodass sie Paulus und Silas vor die Stadtrichter zerrten. Und die prüften dann nicht lange, nicht wahr? Die schlugen sie dann, und das steht so mit einem Satz in der Bibel, aber man muss sich das mal vorstellen. Die haben sie so geschlagen, mit Ruten geschlagen, dass das Blut über ihren Rücken floss. Das war damals so. Und dann wurden sie mit gekrümmtem Rücken, wurden sie in so einen Block hineingespannt, nicht wahr? Sodass die Wunden aufgerissen wurden oder aufgerissen waren und sie dann in einem furchtbaren Schmerz über Nacht in diesem Gefängnis liegen mussten. Also welch ein Ende dieser hoffnungsvollen Vision. Hoffnungsvoll sind sie losgezogen und es hat sich nichts getan und sie enden jetzt in dieser Weise im Gefängnis. Da ruft also dieser Mann ruft, sie kommt herüber nach Mazedonien, nicht wahr, wir brauchen euch, und kaum sind sie dort angekommen, heißt es von allen Seiten, ja, was wollt ihr denn von uns? Macht uns nur ja keinen Ärger, nicht wahr? Dann haben sie ihnen Ärger gemacht und dann sind sie schließlich im Abstellgleis in diesem Gefängnis. Nicht wahr? Und wir wissen ja, da steckt ja etwas dahinter. Da steckt ein System dahinter, ein göttliches System dahinter. Aber was ist die Absicht? Also der Mazedonier, der verhält sich fast so, wie Paulus einmal sagt, wie dieser Satansengel, der ihn ständig geschlagen hat, der ihn den Stachel ins Fleisch hineingebohrt hat, nicht wahr? Nur weil er nicht wollte, dass Paulus eben auf seine göttliche Weise jetzt wirkt. Er wollte ihn lahmlegen. Und Gott sagt, jetzt in dieser ganz großen Situation hinein, in diesem Gehorsam, den sie gegangen sind, und in dieser Not, weil sich ja nichts jetzt bis jetzt erfüllt hat, sagt sozusagen Gott, was er ja dem Paulus schon vorher gesagt hat, lass dir meine Gnade genügen. Lass dir genügen. Nicht? Und das ist ja in unserem Leben auch so, wie du kämpfst dann in alle Richtungen hin, weißt nicht, wo sich der böse Geist verborgen hält, nicht wahr? Und dann, wenn du dann am Ende bist, fragst du ja, wie soll ich mich jetzt mit der Gnade genügen? Wir müssen das ja wirklich einmal vorstellen. Also Paulus hat sich jetzt selber wieder bewusst machen müssen, was er den Korinthern gepredigt hat. Weil sich Gottes volle Kraft jetzt auch nur in der äußersten Schwachheit bei ihm vollenden kann. Nicht der Mazedonier, der hat ihn in diese äußerste Schwachheit führen müssen. Weil sich Gottes volle Kraft jetzt auch nur in ihrer äußersten Schwachheit vollenden lässt. Also was machen jetzt die beiden, die sich jetzt in seiner Gnade genügen wollen? Was machen sie jetzt, wo es nicht mehr tiefer hinuntergehen kann? Sie rufen nach dem Gott, der ihnen Lobgesänge gibt in der Nacht. Das steht einmal bei Hiob. Einer dieser Freunde Hiob sagt ihm das. Wo ist ein Gott, der Lobgesänge gibt in der Nacht? Und das machen sie jetzt. Sie loben Gott aus dieser tiefen Finsternis der Nacht heraus. Heute erfahren das manche, wie dann die Gnade in der Schwachheit, in dieser ganz großen Schwachheit um jetzt mit diesem Text zu reden, in der Aussichtslosigkeit lebendig wird. Wenn der Glaube so herausgefordert wird, wie jetzt bei Paulus, der hier mit gekrümmtem Rücken sitzt und mit angefochtenem Vertrauen und der sich sagen muss, der Mazedonier, der hat mich hergerufen und den hätten wir finden müssen, aber er ist nicht da. Stell dir vor, dieses ungeklärte Dilemma, das jetzt da ist in den beiden und dieser Schmerz, den sie zusätzlich haben. Das ist die Ausgangsposition für diesen Lobgesang, den sie jetzt in diesem Gefängnis Gott bringen. Das ist schon, das, wenn du dir das vorstellst, das ist schon gewaltig. Also da spürst du, wie du durch etwas hindurchgedrängt wirst, wenn du in dieser Lage bist, was du nicht mehr steuern kannst, wo du nur noch Ohnmacht bist. Siehst du, wo du verzweifelt an Gott festhalten musst und du lobst Gott aus dieser Situation heraus. Da hat sie jetzt Gott hingeführt. Sie singen. Diese Art Gnade, die wirst du nie erfahren in deinem Erfolg, nie erfahren im normalen täglichen Leben. Die ist immer hinter deinen Verwundungen, hinter deinen Krisen, hinter deinen Problemen, hinter dem, wo du nachts weinst, verborgen. Diese Art Gnade, wo du durch ein Nadelöhr hindurchgeführt wirst, wo es eng wird, so eng wird. Und du merkst, wie dir Gott etwas gibt, mit dem du ihn loben kannst, mit dem du ihn anbeten kannst aus deinem Schmerz heraus. Dort, wo du wandern musst im finsteren Tal, wo du eigentlich immer nur dein Unglück befürchten musst. Genau dort in diesem finsteren Tal wird dir der Herr diese Gewissheit verschaffen. Sein Stecken und Stab trösten dich, lenken dich hindurch, und zwar hindurch zu einem Sieg, der unmittelbar jetzt bei den beiden ja bevorsteht. Achte mal, ob das stimmt. Menschen, die da hindurchgegangen sind, die denken viel tiefer über die Gnade. Ihr Vertrauen ist viel fester geworden und die Zuversicht ist viel schneller dann wieder da. Und das sucht doch der Herr an uns, dieses ganz tiefe Vertrauen in seine Gnade, in seine Gegenwart und in seine Gnade. Also warum fragen wir ja oft, schickt mich denn Gott in so eine Krisensituation hinein, eben in so ein Nadelöhr hinein, wo ich nicht mehr rauskomme, wo es so eng wird, warum macht er das? Nicht wahr? Weil du Gott Vertrauen lernen musst. Das können wir nur dann lernen, wenn so eine Situation über uns kommt. Das tust du ja, nicht wahr? Nur dann, wenn nichts mehr funktioniert in deinem Leben, nur dann ist es so, dass du dieses Geheimnis ergreifst, dass Gott eben hineinwirkt so stark in diese Enge deines Augenblicks hinein, dass du ihn loben kannst. Wenn dann, also das ist, wenn du merkst im Leben, dass vielleicht beim Herzinfarkt der Rückfall droht, wenn du merkst, dass du überhaupt nicht mehr gefragt wirst, wenn deine heimliche Spielsucht offenbar wird, oder bei Männern manchmal auch die Pornosucht, wenn das plötzlich offenbar wird, also gerade in deine bittersten, selbstverschuldeten Bedrängnisse hinein, führt dich der Herr durch dieses Nadelöhr, wo du ihn, den lebendigen Gott, in einer ganz anderen, viel tieferen Weise erfahren wirst. Und wenn er dich dabei in den Zerbruch deines Ansehens führt oder führen muss oder deiner Gesundheit, dann mag es Entzweiungen geben, es mag schmerzhafte Pleiten geben, vielleicht bei Geschäftsleuten Firmenpleiten geben, es mag Trennungen geben im Freundeskreis oder bei Erbgemeinschaften, nicht wahr? Bis hin zum öffentlichen Skandal, wo auch dein Ruf zerbricht. Aber wenn dir dann aufgegangen ist, dass man im Innersten, da wo Gott bisher nicht hingekommen ist, frei werden kann, neu werden kann, dann wirst auch du zu diesem starken Lobgesang kommen, der damals die Gefängnismauern ins Wanken brachte, der die Türen aufschlug und die Fesseln zerbrach. Und wenn du es auch für eine gewagte Aussage hältst, die ich jetzt einfach mal ganz bewusst sage, aber ich glaube das wirklich, der Herr macht aus jedem Lobgesang, der wirklich so aus dieser ganz großen Tiefe des Herzens kommt, macht er einen Durchbruch. Ich wüsste keine Stelle in der Schrift, wo das nicht der Fall gewesen ist. Der Lobgesang, der dann in jener Nacht aus der Zelle drang, der ist nicht nur zu Gott gedrungen, auch zu den übrigen Gefangenen in allen Zellen haben sie offenbar aufgehorcht, nicht wahr? Was singen denn jetzt diese Neuankömmlinge, die gerade eben noch so geschrien haben vor Schmerzen, nicht wahr? Was singen denn die jetzt für ein Lied in diese Dunkelheit, in diese Abgründe hinein in die Nacht? Denn du bist groß, ein Gott, der Wunder tut. Keiner schreit ihnen entgegen, nun haltet doch endlich euren Mund. Keiner. Nein, sie staunen alle über den Lobgesang der zwei geschundenen Männer. Sie wissen, ein Lied, das hinter diesen Gefängnismauern erklingt, ist immer ein Zeichen, dass Menschen sich nicht brechen lassen durch diese äußeren Umstände. Und als käme es aus der Ferne, mischt sich auf einmal so ein rollendes Geräusch in diesen Gesang hinein. Ein Rollen, nicht wahr, das sich einnistet im Gestein, das da ist, und das dann durch die Gänge zieht und durch die Steinquader hinaufzieht, hinauf ein Schreien, nicht wahr, bis ins obere Stockwerk, wo da dieser Gefängnischef mit seiner Familie wohnt. Und ein Mann, der wahrscheinlich da geschlafen hat da oben, während die da unten so gelitten haben, dieser Mann wacht auf und erinnert sich wahrscheinlich an die Worte, die diese Wahrsagerin hinter den beiden hergerufen hat. Diese Männer sind Knechte des lebendigen Gottes, die euch das Heil verkündigen. So stelle ich mir das vor. Jetzt ist er dieser böse, bösartige Gefängnischef, der die so geschlagen oder der es zugelassen hat, dass die so geschlagen wurden, ohne Gerichtsurteil, ohne dass man sich mit denen ernsthaft beschäftigt hat, einfach geschlagen worden sind. Jetzt ist er da oben, dieser Gefängnischef da, der ist jetzt plötzlich in diesem engen Nadelöhr, wo er jetzt diesen Gott, den er gar nicht kennt, wo er diesen Gott jetzt braucht. Unten sind die Gefangenen. Alle Fesseln von den Gefangenen sind offenbar abgefallen. Kann man sich gar nicht vorstellen, aber offenbar ist das so. Und die Mauern sind zerbrochen, die Türen sind aus den Angeln gerissen worden. Nicht wahr? Und der Gefängnischef, der eilt von oben hinunter, eilt hinzu, sieht, dass alle Türen offen sind oder aus den Angeln gerissen sind. Der kann die Gefangenen nicht halten und er öffnet seine Brust, nimmt das Schwert und will sich erstechen. Und in dem Augenblick ruft offenbar der Paulus von hinten aus der Dunkelheit heraus, wir sind alle hier, bringt uns ein Licht. Und dann flackert ein Licht durch dieses dunkle Gemäuer und die Gefangenen stehen vor diesem Chef, vor diesem Jetzt. Vorher war er so stark und bösartig, vor diesem Chef, der in der letzten Verzweiflung vor ihnen steht und sagt, liebe Herren, was muss ich tun? damit ich, der Gefängnischef, der gerade euch eben noch so furchtbar schäbig behandelt hat, damit ich gerettet werde. Was muss ich tun? Und weißt du, was jetzt passiert, wo sie in diesem Fackellicht einander sehen, wo sie diesen Gefängnisdirektor sehen? Jetzt plötzlich sehen sie sein Gesicht. Jetzt plötzlich sehen sie seine flehenden Augen. Und Paulus erinnert sich, das ist er. Das ist der Mann, den ich immerzu gesucht habe und nicht gefunden habe. Jetzt weiß er ist jetzt durch das Nadelöhr der Verzweiflung hindurch. Er ist jetzt da angelangt, wo Gott sein Ziel hat mit seiner Reise. Bei diesem Menschen, der ihn so furchtbar schäbig behandelt hat. Der Mazedonier empfängt jetzt die Menschen am Ende seines Nadelöhrs. Und wir wissen ja, die Tür für Europa ging damit auf. Und dann heißt es, sie sprachen zu ihm, glaube an den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Und sie sagten ihm das Wort des Herrn und allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen. Und er ließ sich und alle die Seinen sogleich taufen und führte sie in sein Haus, deckte ihnen den Tisch und freute sich mit seinem ganzen Hause, dass er zum Glauben an Gott gekommen war. Weißt du, was ich so großartig finde an dieser Geschichte, wie Gott diesen bösen Mann gesehen hat. Nämlich bereits von diesem wunderbaren Ende her. Ihm war dieser Augenblick schon gegenwärtig, bevor er geworden ist, dieser Augenblick. Der Herr hat diese neue Gestalt, dieses neue Gesicht von diesem brutalen Chef längst vor sich, wie es jetzt ist. Und dieses neue Gesicht sendet er dem Paulus schon vorab. Also so stelle ich mir das vor. Also Gott hat das gesehen, das Kommende gesehen. Und weil Gott das Kommende gesehen hat, hat er dem Paulus die Vision des Kommenden bereits schon gegeben. Und Paul und die beiden haben natürlich immer das in der Gegenwart gesucht. Aber so ist Gott. Er sieht in deinem und in meinem Leben die Gegenwart und die Zukunft miteinander verbunden. Das ist für Gott wie eins. Und so hat er gerufen, komm herüber und hilf uns, mir und meiner ganzen Familie. Das ist sozusagen im Hintergrund. Das sagt jetzt, nachdem auch dieser Gefängnisdirektor oder Gefängnischef durch dieses Nadelöhr hat hindurch müssen, das sagt er jetzt den beiden, nicht wahr? Wie bekomme ich jetzt Zugang zu diesem Gott? Das steckt ja hinter dieser Frage. Nicht wahr? Dieser Mann, der sie so unmenschlich behandelt hat, der fleht jetzt die beiden an, gerade die, an denen er so schuldig geworden ist, fleht er jetzt an, helft mir, diesen Gott, den ihr habt, zu finden. Und wir wissen, dass er und sein ganzes Haus hat diesen Gott gefunden. Sie haben sich taufen lassen noch in derselben Nacht. Also könnte uns der Herr doch von allen Menschen schon dieses neue Wesen zeigen. Das war für mich so eine Frage zum Schluss. Nicht also, wenn ich meine Menschen sehe, es gibt ja immer, jeder von uns hat ja so Menschen, wo er sagt, also mit dem kann ich es jetzt nicht so. Das ist keine handfeste Feindschaft, aber es gibt ja Unterschiede, nicht? Man hat zu gewissen Menschen Zugang, gleich Vertrauen da und zu anderen Menschen merkt man, da ist immer irgendetwas dazwischen und man weiß es nicht und so.
Da sage ich mir, könnte ich, gäbe es mir doch Gott, dass ich erkennen könnte, wie Gott diese Menschen, die es nicht so können mit mir und wo ich es nicht so kann mit ihnen, dass ich bei diesen Menschen schon die Augen und das Wesen erkennen könnte, das einmal Gott werden lässt in diesen Menschen. Dann wäre ich da angelangt, wo Gott mich haben will. Das ist hier für mich die Quintessenz dieser ganzen Geschichte. Dass wir in dieser Weise die Menschen sehen, schon von der Zukunft, wie Gott sie sieht und nicht, wie sie mir im Augenblick, im alten Zustand noch begegnen. In diesem alten Zustand, den sie ja später einmal bereuen werden, der später einmal nicht mehr da sein wird, nichts mehr Trennendes sein wird, könnte ich doch die Menschen heute schon so sehen. Und ich sage dir, du kannst mit Gottes Hilfe, kannst du dich auch bemühen, die Menschen so zu sehen, indem du dann auch diese Menschen, die so sind wie dieser böse Chef da, dass du diese Menschen heute schon segnen kannst, heute schon mit reinem Gewissen ihnen Gutes wünschen kann. Das ist für mich sozusagen so der interessante Schluss von dieser Geschichte.
Herr Jesus Christus, wir danken dir jetzt von Herzen, Herr, für dein Wort, für dein direktes Sprechen in unser Herz hinein. Herr, und es ist für uns wirklich nicht leicht. Du schaust vom Ziel her, du denkst vom Ziel her. Du siehst schon, wo wir noch nicht schauen können. Und wenn du uns dann in diese Tiefen hineinführst, wo wir schwach werden, wo wir nicht mehr können, wo wir angegriffen sind, da kommen die Angebote von der anderen Seite immer wieder durch, Herr. Erst hört unsere Seele auf zu vertrauen, dann unser Verstand, Herr, und dann hält nur noch dein Geist. Und dafür will ich dir danken und will dich loben, dass dein Geist nicht loslässt, uns den neuen Blick schenken kann, auch in diesen Situationen. Und auch das Vertrauen, dass du es gut mit uns meinst, dass auch diese Täler enden. Und dass du ein Ziel hast, uns Vertrauen zu lehren, aber darüber hinaus ganz oft auch einfach Menschen zu berühren, die deine Berührung brauchen. Herr, du darfst diese Wege mit uns gehen. Gib uns immer wieder den Mut, auch Ja zu sagen zu den Wegen, die du mit uns gehen möchtest. Amen.